Ich möchte mit einem Rätsel beginnen und ich habe überlegt, wie kann ich dieses Rätsel formulieren, damit ihr nicht sofort nach den ersten 5 Sekunden schon die Lösung wisst. Also ich habe das ein bisschen von hinten aufgebaut. In der Bibel wird etwas oder jemand beschrieben, der etwas ausgebrütet hat, aber es ist kein Vogel. Dieser etwas oder dieser jemand wirkte in der Rolle eines Schuhmachers und auch eines Catering-Service. Dieser etwas oder dieser jemand ist immer mit dabei und doch ist das, was er will, mitunter anders als das, was wir wollen. Und er wird oft dort erwähnt, wo es anfänglich Probleme oder große Herausforderungen gibt. Oder dort, wo etwas ganz Neues startet. Habt ihr eine Ahnung, was ich meine? Natürlich. Und mir kommt es manchmal so vor, als ob Kinder in Kinderbibelstunde das schon immer ahnen. Wenn man die Antwort nicht weiß, ist sie bestimmt Gott oder Jesus. Ne? Das ist häufig eine richtige Antwort. Aber die Antwort auf dieses Rätsel ist der Heilige Geist. Ich will euch noch eine Frage stellen und ich hoffe, ihr werdet merken, dass irgendetwas sich komisch anfühlt, wenn man diese Frage zu beantworten versucht. Die Frage ist: Wann hat der Heilige Geist das letzte Mal konkret in deinem Leben gewirkt? Versuch mal für dich auf diese Frage eine Antwort zu finden und du wirst merken, dass diese Antwort vielleicht Mängel offenbart. Vielleicht sagt jemand: Ich kenne den Heiligen Geist noch nicht. Das wäre ehrlich. Es wäre aber auch ein Mangel, denn da kommt in Gottes Heilsgeschichte so oft vor. Paulus sagt sogar in Römer 8, Vers 9, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Man kann nicht zu Gott gehören ohne den Heiligen Geist. Vielleicht bist du noch kein Christ, dann kannst du den Heiligen Geist auch noch nicht sehr gut kennen. Vielleicht überlegst du auch eine Weile, bis dir schließlich doch eine Begebenheit einfällt. Da war doch neulich diese Herausforderung, diese Anfechtung, vielleicht doch eine Gelegenheit, was über den Glauben zu sagen. Und ich weiß genau, da hat der Geist mir geholfen. Toll. Aber dann denkst du an den Zeitraum zwischen dieser Begebenheit und jetzt. Hat der Heilige Geist in diesem Zeitraum Pause gemacht und gar nicht gewirkt? Und wäre dies nicht auch ein Mangel? Ich erinnere mich an frühere Jahre, als ich in einer christlichen Jugendgruppe aktiv war und wir sind oft zu besonderen Veranstaltungen gefahren, wo man den Geist auf besondere Weise gesucht hat, ihn spüren wollte. Und diese Veranstaltungen haben sich toll angefühlt. Aber nach jeder dieser Veranstaltungen ging es wieder nach Hause und inmitten des Alltags habe ich mich gefragt, wo er denn ist, der Geist? Hatte ich vielleicht nicht genug Glauben? Nun, jeder wird zugeben müssen, dass es immer noch Bereiche in seinem, ihrem Glaubensleben gibt, wo noch Wachstumsbedarf besteht. Aber ich denke, ich habe noch ein weiteres Problem entdeckt. Dieses Problem steckt in dieser Frage selbst. Die Fragestellung, wann hat der Heilige Geist das letzte Mal, die geht ja irgendwie bereits davon aus, dass der Heilige Geist nur zu bestimmten Momenten und dann auch ganz spektakulär wirkt und ansonsten gar nicht. Zwei Extreme. Ne? Entweder laufen wir übers Wasser oder der Heilige Geist ist nicht da. Aber ist das so? Kann es sein, dass wir oftmals selektiv in der Bibel lesen und uns dann nur diese Dinge auffallen, wo Berge versetzt werden, wo große Sachen passieren und die anderen Dinge überlesen wir? Fällt gerade ein, buchstäblich lesen in der Bibel nirgends, dass jemand Berge versetzt. Und doch redet die Bibel vom bergeversetzenden Glauben, nicht wahr? Wann lesen wir denn zum ersten Mal vom Heiligen Geist? Wie viele Seiten muss ich in der Bibel blättern, bevor ich zum ersten Mal auf den Heiligen Geist stoße? Du musst keine einzige Seite blättern. Das ist gleich auf Seite 1, Kapitel 1, Vers 2. Bei der Schöpfung. In 1. Mose 1, Vers 2 ist von dem anfänglichen Schöpfungschaos die Rede und da steht dann, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Hier steht im Grundtext viel mehr als ein bloßes Schweben. Und man darf es unseren Übersetzern nicht verübeln. Wir haben in unserer Sprache kein Wort, was eine richtig gute Übersetzung ist. Das Wort, was da steht, beschreibt die Haltung, die ein großer Vogel über seiner Brut einnimmt. Er breitet seine Flügel aus und sorgt dafür mit seiner Körperhaltung, mit seinen Bewegungen, dass den Kleinen nichts passiert, dass sie sich gut entwickeln, um dann ins Leben starten zu können. Jemand hat doch mal versucht, also der Heilige Geist brütete über den Wassern, aber selbst dieses Wort trifft es nicht hundertprozentig. Also merkt ihr, der Heilige Geist tut etwas sehr Wichtiges und es ist doch so schwer, in Worte zu fassen. Es soll etwas Neues wachsen. Bei der Schöpfung logisch, wir wissen, was das Neue ist. Ja, und wir merken auch in der Bibel, der Heilige Geist begleitet jeden Neuanfang auf besondere Weise. Und jetzt machen wir mal ein Gedankenexperiment, stellen wir uns vor, es ist Tag 14 nach der Schöpfung. Also irgendwann am Ende der zweiten Woche. Und wenn dann jemand gefragt hätte, was macht denn der Heilige Geist momentan? Ist er nicht mehr da? Natürlich ist er da, hätten die ersten Menschen gesagt, Gott lässt uns ja nicht allein. Aber würde dann vielleicht unser gedachter Fragesteller sagen, ja, woran merke ich das? Müsste der Heilige Geist nicht andauernd eine neue Welt schaffen, damit ich sehe, dass er da ist? Und die Menschen hätten zu mir gesagt, ja, aber schau mal, er hat eine tolle Welt geschaffen. Lass uns diese Welt doch erstmal erkunden. Dann, und da müsste man wirklich viele Seiten in der Bibel blättern, tausende von Jahren später, marschiert ein großes Volk durch die Einöde, durch die Wüste. Man sieht immer wieder das gleiche Muster. Gott tut etwas sehr Großes, er teilt das Meer, es gibt eine kurze Episode des Jubels und dann heißt es schon wieder, wo ist er denn? Warum hat er uns hierher geführt? Wo bleiben seine Versprechungen? Wir haben Hunger, jetzt haben wir Durst. Es klingt ein bisschen so wie das, was Kinder tun. Neulich in einer Predigt haben wir das auch gehört. Was sagen Kinder oft, wenn sie unterwegs sind? Sind wir bald da? Und wir müssen feststellen, Gott hat das ertragen in Geduld. Er hat das sehr, sehr lange ertragen. Weiter hinten im Propheten Nehemia, Kapitel 9, liest man eine Zusammenfassung dieser Wüstengeschichte. Das ist ein Tipp für euch, wenn ihr mal keine Zeit und Muße habt, 2. Mose in seiner Gesamtheit zu lesen. In Nehemia 9 liest man eine schöne Zusammenfassung. Ist man schneller durch. Und ich lese die Verse 18 bis 21. Und Nehemia denkt an diese Zeit zurück und er sagt, ob sie gleich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und arge Lästerungen verübten, verließest du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht in der Wüste. Die Wolkensäule wich nicht von ihnen des Tages, um sie auf dem Wege zu führen, noch die Feuersäule des Nachts, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, sie zu unterweisen. Und dein Manna nahmst du nicht von ihrem Munde, und als sie dursteten, gabst du ihnen Wasser. 40 Jahre lang versorgtest du sie in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider veralteten nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Wow, an einem so heißen Tag wie heute könnten wir sowas gut gebrauchen. Mal nicht kochen müssen, heute sich mal mit speziellem Himmelsbrot versorgen zu lassen. Keine geschwollenen Füße, trotz langer Wanderung und Hitze. Ein Schuhwerk und Kleidung, die nicht veralten. Wunderbar, nicht wahr? Stellt euch vor, ihr Frauen, ihr müsstet nie wieder Schuhe kaufen. 40 Jahre lang. Manche würden sagen, aber da würde mir was fehlen. Ja. Die waren sicher froh. Obwohl, vielleicht haben sie irgendwann gedacht, Gott muss das machen. Und es war völlig normal. Man kann sich an alles gewöhnen, nicht wahr? Und wenn das passiert, fällt noch was anderes weg. Die Dankbarkeit, das vergisst man. Gott hat so viel getan, obwohl das Volk so widerspenstig war. Und es sollte uns klar sein, dass die Mehrheit derer, die diese Wunder in der Einöde erlebt haben, den Einzug ins verheißene Land nicht miterlebt haben. Ihre Kinder, die durften. Die Elterngeneration hat ihr Leben dann in der Wüste beendet. Aber wir sehen die ganze Zeit, dass Gott wie ein liebevolles Elternteil handelt. Er versorgt seine Kinder mit dem, was sie brauchen. Und er weiß oft viel besser als die Kinder, was sie gerade brauchen. Aber er lässt ihnen auch nicht alles durchgehen. Er wollte, dass sie etwas lernten, dass sie weiterkamen. Ja? Und schließlich kam ein wichtiger Punkt in der Heilsgeschichte. Das verheißene Land war erreicht. Städte, die sie nicht gebaut hatten, wurden erobert. Weinberge, die sie nicht angelegt hatten, brachten ihre Frucht. Wir würden heute sagen, sie konnten sich ins gemachte Nest setzen. Was für ein Segen! Und im Buch Josua, Kapitel 5, Verse 11 bis 12, lesen wir auch wieder eine gute Zusammenfassung. Und sie aßen von den Früchten des Landes am Tage nach dem Passa, nämlich ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, an eben diesem Tage. Und das Manna hörte auf am folgenden Tage, da sie von der Frucht des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israel kein Manna mehr, sondern in jenem Jahre aßen sie von den Früchten des Landes Kanaan. Was? Kein Manna mehr? Warum? Versorgt Gott sein Volk nicht mehr? Natürlich. Jetzt gibt es etwas anderes, etwas Besseres. Weißt du noch, wie es war, als deine Mutter dir nicht mehr den Babybrei vorsetzte, sondern etwas mit mehr Substanz probiert hat? Ich meine, mich zu erinnern, ich habe lange nicht mehr reingeschaut, dass es in meinem Babyalbum ein Foto gibt, was mich auf allen Vieren in Richtung Küche krabbeln zeigt. Und unter dem Foto steht ein Kommentar, den habe ich nicht geschrieben. Das wurde mir in den Mund gelegt. Unter dem Foto steht, mal sehen, ob es heute Gemüse gibt, aber dann spucke ich meine Mutti voll. Ob ich das wirklich gedacht habe, weiß ich nicht. Es könnte sein. In Israels Geschichte lesen wir, dass sie das Land einnahmen, aber danach wirklich im übertragenen Sinne fortwährend Gott ins Gesicht spuckten, weil sie immer wieder untreu wurden, anderen Göttern nachliefen, einfach das gemacht haben, was die Völkerschaften ringsumher taten. Sie suchten anderswo nach Erfüllung. Man hat fast den Eindruck, Gott ist nur so lange gut, wie er nichts von uns fordert. Solange er uns so bleiben lässt, wie wir sind. Aber es schmerzt ihn, wenn seine Kinder die Lektion des Lebens nicht lernen wollen. Und dahinter steckt nicht etwa der gekränkte Stolz eines Lehrers, der sich fragt, ob seine Lehrmethoden vielleicht nicht gut genug sind. Ich denke, es schmerzt Gott, weil er sieht, wie Menschen sich selbst wehtun, wenn sie andere Wege wählen, wenn sie nicht lernen wollen. Jetzt eine Begebenheit aus dem zweiten Teil der Bibel. Wir kennen sie. 5000 Menschen wurden von nur 5 Broten und 2 Fischen satt. Und dann beginnt der, welcher sie gespeist hat, zu predigen. Und er redet vom echten Lebensbrot. Aber die Zuhörer sind mit dieser Botschaft total überfordert. Die wollten einfach nochmal und nochmal das gleiche Wunder sehen. Ein Wunder, was uns in allen 4 Evangelien berichtet ist. Und sie haben zu Jesus gesagt, gib uns alle Zeit solches Brot. Tja, und wenn es hier einen Prediger gab, der seine Zuhörer vergrault hat, dann haben wir hier die Passage. Von 5000 Leuten blieben nur 12 übrig. Und einer von ihnen sagt aber, was, das war Gold wert. Wohin sonst sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Es scheint irgendwie ein Dilemma zu sein, was die Mehrheit der Menschen angeht. Wenn Wunder auf Wunder folgen, gibt es irgendwie kein dauerhaftes Wachstum. Und wenn aber die Wunder ausbleiben, dann laufen viele weg. Aber die, welche bleiben, bekommen eine erstaunliche Verheißung hier in dieser Geschichte. Jesus verspricht denen, die bei ihm geblieben sind, den Heiligen Geist auf eine noch nie dagewesene Weise. Um das zu ergänzen, was Jesus in den 3 Jahren noch nicht gelehrt hatte. Aber bevor sie diese Gabe einsetzen können, müssen sie selbst durch eine harte Schule gehen, müssen erleben, wie ihr Herr stirbt und wie er entgegen ihrer ungläubigen Erwartung den Tod besiegt. Und dann gehen diese Männer in alle Welt, wirken Wunder mit Hilfe des Geistes und predigen, Gemeinden entstehen und bis heute, muss man sagen, hat der christliche Glaube alle seine bisherigen Feinde überlebt oder sie bekehrt, was natürlich noch besser ist. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Bild heute von Gemeinde habt, was Gemeinde tun soll, was die Gemeinde für Aufgaben hat. Aber stellen wir sie uns als ein Bauprojekt vor, was noch nicht ganz fertig ist. Vielleicht ein Haus. Fleißig arbeiten unzählige Handwerker am Dachstuhl. Einige machen was an den Fenstern. Andere sind im Innengestaltungsteam. Andere werkeln im Garten herum. Und von Zeit zu Zeit kommen neue Arbeiter hinzu. Streichen den Zaun neu, saugen Staub, reden mit den Nachbarn, bereiten ein Gartenfest vor. Es gibt so viel zu tun, nicht wahr? Ich sehe aber eine Arbeit, die irgendwie nicht getan ist, und das kommt mir komisch vor, und deswegen frage ich nach. Ich sehe nämlich niemanden am Fundament herumwerkeln. Kein Betonmischer dreht sich. Nirgendwo ist das Geräusch eines Baggers zu hören, der eine Baugrube aushebt. Was ist mit der Arbeit am Fundament? Was genau ist denn das Fundament dieses Gebäudes? Paulus weiß es, und er sagt im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Ja, wir haben eine vollständige Botschaft über Jesus in der Bibel. Wir besitzen Mittel und Wege, die Botschaft zu verbreiten, wie kaum eine andere Generation vor uns. Und wir bauen als Gemeinde auf dem Fundament, was Gott durch die Apostel und durch die Propheten gelegt hat. Wir brauchen kein neues Fundament zu legen. Heißt das, es gibt nichts zu tun? Es gibt eine Menge zu tun. Der Geist hält genug Aufgaben bereit, und daran hat sich nie was geändert. Die Aufgaben haben sich mitunter geändert, aber dass es Aufgaben gibt, das hat sich nie geändert. Ich lese aus 1. Korinther 12, Vers 11, wo Paulus den Korinthern damals sagte, dieses alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der einem jeden persönlich zuteilt, wie er will. Merkt ihr, selbst hier spürt man die Souveränität Gottes. Wie er will. Er entscheidet, welche Gaben wir brauchen. Wir mögen eine Idee haben, aber Gott hat häufig die bessere Idee. Er überblickt es in seiner überzeitlichen Sicht. Er weiß, welche Gaben wir brauchen. Und er braucht auch Mitarbeiter, die bereit sind, sich von diesen Gaben beschenken zu lassen. Wie er will. Das heißt auch manchmal nicht, wie wir wollen. Aber dann kommen Stimmen, die fragen, was macht Gott seit der Zeit der Apostel? Wann hat er das letzte Mal gewirkt? Glauben wir denn nicht an Bagger und Betonmischer? Doch schon. Aber wer will immer wieder ein neues Fundament legen? Wie sähe dieses Haus aus? Ein Fundament, 3-4 Etagen, ein neues Fundament, 3-4 Etagen. Ich denke, es würde irgendwann kollabieren, weil die Fundamente weiter oben zu schwer sind. Das erste Fundament ist gut genug. Damals hat Gott ganze Arbeit geleistet. Aber das Haus ist deswegen nicht fertig. Es muss weiter drauf gebaut werden. Es gibt genug zu tun. Und ja, wenn wir in dieses Haus hineingehen, dann sehen wir Gott am Wirken. Wir sehen hoffentlich, dass Menschen wachsen. Wir treffen vielleicht jemanden, der beim letzten Mal noch ganz schüchtern in der Ecke stand. Oder da ist dieser Kleine, der beim letzten Mal noch gar nicht richtig reden konnte und jetzt schon so groß ist. Ja, und dann holst du das Fotoalbum raus und guck mal, wie niedlich. Und es stimmt, bestimmte Phasen im Leben sind niedlich und die haben Spaß gemacht. Aber es ist gesund und natürlich, aus dieser Kindheitsphase auch herauszuwachsen. Paulus hat an die Korinther so viel über das Wirken des Geistes geschrieben und im 13. Kapitel benutzt er ein Beispiel, was wir sicher gut nachvollziehen können. Er sagt, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, da tat ich ab, was kindisch war. Gleiche Paulus wird den Korinthern natürlich in einem anderen Zusammenhang Kinder vor Augen halten und sagen, ihr sollt Kinder sein, nicht im Verstehen, sondern was eure Einstellung zur Bosheit angeht. Aber hier sagt er, dass es darum geht, aus dem Kindheitsstadium herauszuwachsen. Ja, und bestimmt hat er auch an sein eigenes Leben gedacht, ne? Wie er sich entwickelt hat. Der kleine Saulus aus Tarsus war bestimmt süß und niedlich, aber wäre er der kleine Saulus geblieben, Was wäre alles nicht passiert? Erwachsen werden, das heißt vieles. Und wir können das auch nur grob anreißen heute Morgen. Ich denke aber, es heißt vor allem auch, zunehmend Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für das, was man selber getan hat. Verantwortung aber auch für die Gaben, die Gott einem gibt, wie man sie einsetzt, wie man sie gebraucht. Das heißt auch, stabil zu werden in Ansichten über das Leben und über den Glauben. Ihr wisst selber, wie oft Kinder ihre Meinung ändern. Ja, wir kennen das schon, also wenn ein Geburtstag naht oder ein Feiertag und die Wunschlisten kommen, wir warten immer erst mal ab, ob sich der Wunsch noch ändert. Das ist meistens richtig. Ja, denn sonst bestellst du 3 Sachen und am Ende wünscht sich das Kind schon gar nicht mehr das. Wir haben gelernt, ein bisschen abzuwarten. Ja. Oder nimm den Wunschberuf. Ein Tag ist das Feuerwehrmann, am nächsten Tag ist es schon wieder was ganz anderes. Und wenn es dann losgeht und jemand in der Klasse eine bestimmte Marke trägt, dann will ich die auch haben. Und wenn dort und dort der neueste Unsinn ausprobiert wird, dann will ich das auch ausprobieren. So sind Kinder, nicht wahr? Wie ist das mit uns? Wachsen wir darüber hinaus? Ich hoffe doch. Ne? Und im Epheserbrief Kapitel 4 haben wir von dem gelesen, was im Gegensatz dazu Erwachsene im Glauben auszeichnen soll. Und mit dieser Stelle möchte ich auch schließen. Paulus schreibt in Epheser 4 vom Ziel des Glaubens, und das ist es, wohin der Heilige Geist uns eigentlich führen möchte, nämlich, dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Manne werden, zum Maß der vollen Größe Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, Christus. Christus ist das Ziel, zu dem der Heilige Geist uns führen will. Und zu Gott will, werden wir diese Gedanken kommende Woche in der nächsten Predigt vertiefen. Lasst uns zusammen beten. Großer Gott, wir danken, dass du als Schöpfer mit uns so viele Projekte anfängst und dass du auf unsere Beteiligung setzt, dass es dir Freude macht, wenn du siehst, wie wir mit deiner Hilfe wirken können. Es gibt so viele Aufgaben und öffne unseren Blick für die Aufgaben, die wirklich relevant sind für uns und hilf, dass wir das Wirken deines Geistes auch in Dingen sehen, wo man es vielleicht auch übersehen könnte. Wir danken, dass du neues Leben geschenkt hast durch Christus, dass du Christus nicht nur hinabgesandt hast, sondern er auch wieder aufgefahren ist und dass er den Menschen Gaben gegeben hat. Gaben, die wir nutzen können. Und wir sind dankbar, dass wir auf ein Fundament bauen können, was ein für alle Mal gelegt ist. Öffne unseren Blick für das, was auf dem Fundament zu bauen ist. Dass es ein Haus wird, in dem du Freude haben kannst. Und gib, dass wirklich jeder und jede eine Aufgabe findet und sich einbringen kann. Wir wissen, du machst es möglich durch deinen guten Geist. Hilf, dass wir immer mal wieder auf den Bauplan schauen und da sehen, dass da das Bild deines Sohnes drauf ist. So soll es aussehen und wir hoffen, dass wir das Ziel gemeinsam damit auch erreichen. Wir loben dich für Jesus, der Ziel unseres Glaubens ist und ja, für den dieses Bauprojekt überhaupt nur da ist. Wir loben dich in seinem Namen. Amen.